gleichzeitig als Kurkommentar unter den Innerschweizer Autoren und Autoren eher als Ausserschweizer vor, aber ich hoffe, ich möchte noch schlüpfen. Und wie Frau Fehr gesagt hat, wegen dem Anfang der Schreiber bei der Pensionierung, das hat sich so abzeichnet, vor der Pensionierung, wenn sie 45 Jahre im Labor geschafft hätte, können sie sich nicht vorstellen, was sie nachher machen, wenn sie aufhören. Und dann haben auch Kollegen immer gefragt, was machst denn du, wenn du pensioniert bist? Dann habe ich gesagt, ja, ich kann immer noch Brillen suchen und vielleicht probiere ich schreiben. Und dann haben die meisten gesagt, ja, da musst du schauen, das ist fast nicht möglich, einen Verlag zu finden. Und ich bin jetzt herzlich froh, dass gerade der Verlag das Buch publiziert hat. Ich möchte auch den Verlag herzlich danken bei dieser Gelegenheit. Auch an Virgilio Machado, der das Lektorat gemacht hat. Und der Krimi, das ist eben nicht evident, dass man kann publizieren, wenn wir einmal gesagt haben, heute gibt es mehr Leute, die wollen schreiben, als Leute, die können lesen. Und das dürften ihr alle kennen, das Problem. Auf alle Fälle habe ich dann das Gefühl gehabt, wenn ich etwas schreiben möchte, etwas machen, das ein bisschen zurückliegt aus meiner Jugend. Ein Grund dafür ist, dass man nach 4 Jahren Neapel und 38 Jahren Genf Deutsch praktisch nur noch gebraucht hat für schriftliche Auseinandersetzungen. Und mein Deutsch ist sicher noch ein bisschen archaisch. Ich weiß nicht, ob ich einen Vortrag in Zürich gegeben habe, haben die Leute gesagt, wir haben schon lange nicht mehr einen Vortrag gehört, der Deutsch war, gutes Deutsch und ohne englische Brocken. Aber Englisch ist gleich noch kleben geblieben. Der Virgilio Machado ist fast verzweifelt, wie er gesagt hat, du hast eine rein angelsächsische Kommasetzung. Und das hätte sehr viel Mühe gehabt, mir beizubringen, wenn das richtig geht. Also die Handlung von dem Roman spielt in diesem Diss, beinhaltet aber einige Personen, die ich persönlich kennt habe und wo Freunde und Verwandte zum Teil sagen, ja, den hast du gut getroffen. Aber sie haben nicht dort gelebt und natürlich haben sie kein Verbrechen begangen und die Handlung ist eindeutig. Aber der Hintergrund, Anekdoten und so lokale Geschehnisse und hoffentlich auch Volkssitten sind noch relativ gut drin beinhaltet, so wie sie damals waren. Dazu gehören auch noch ein paar Volksglauben oder Sagen oder Abglauben, wenn ihr wollt, wo jeweils ein Kapitel Text ausmachen und irgendwo im Kapitel das auch auftaucht, sehr marginal, aber es ist eingebaut in den ganzen Ablauf von der Geschichte. Und leider kann ich aus dem neuen Büchlein noch keine Kostprobe geben. Ich habe den Text nicht mitgenommen, weil er noch nicht fertig ist und weil er auch nie noch zur Publikation vorgesehen ist. Aber ich bereue es sehr, weil zu diesem wunderbaren Jazz-Hintergrund hätte es gut gepasst. Es handelt nämlich über pure Jazz-Szene im 56 und was so alles gelaufen ist, drumherum auch wieder eingebaut in einen Kriminalroman. Ich muss dann noch die Leute einbauen, die wir damals ja, überhaupt nicht verstanden haben. Ja. Ich lese einfach ein bisschen aus dem Anfang des Buchs und höre dann auf, sobald irgendjemand den Wecker lässt. Bibel der Notch, Nachtvoll. Die Toten ziehen durch die Nacht. Hinten im Zug gehen die kürzlich Verstorbenen und der Letzte ist ein Lebender, der bald sterben wird. Meistens der Einzige, der den Zug zu sehen bekommt. Montag, 17. Januar 1955. Kreuz ist Trumpf! Pfarrer Huhnders Bass hallte durch das ganze Lokal. Und da dieses nicht die Kirche war, sondern die große Arfenstube der Brunner, wo sich heute viele Teilnehmer der Gemeindeversammlung noch zu einem Glas Wein und zu einer Partie Jass oder Trockes versammelt hatten, verfehlte der Spruch seine Wirkung nicht. Aus der Ecke der Jungmannschaft kam prompt das Echo. Und wer sich nicht daran hält, ist zum ewigen Feuer verdammt. Am Tisch mit dem Pfarrer saßen Bezirksarzt Dr. Kadruvi, Metzgermeister Albin und Polizist Caminada und spielten einen Schieber. Die träfe Antwort wurde von ihnen wie von den anderen Anwesenden mit hellem Gelächter quittiert. Antoni, der vorlaute Wortführer der jungen Männer, kippte seinen Stuhl leicht nach hinten, stemmte die Hände in die Hüften und genoss sichtlich seinen Erfolg. Toni war ein attraktiver Bursche, kräftig gebaut, mit krausen, dunklen Haaren und scharf geschnittenem Gesicht. Nur die lächerliche, sorgfältig gestutzte Fliege auf der Oberlippe
verlieh ihm ein leicht geckenhaftes Aussehen und das selbstgefällige Lächeln verstärkte diesen Eindruck. Julia, die Serviertochter, war eben damit beschäftigt, an seinem Tisch den Veltliner nachzuschenken. Sie wusste wohl, dass Antoni sich so aufspielte, um ihr zu imponieren. Ihr abschätziger Blick deutete aber darauf hin, dass er eher das Gegenteil erreicht hatte. Julia, die Tochter des Metzgermeisters Albin, war erst 20 Jahre alt und arbeitete seit einigen Monaten in der Gruna. Seither hatte das düstere Lokal mit seinen Arfenwänden und schwarzen Schiefertischen an Anziehungskraft gewonnen. Julia war ein reizendes Mädchen mit einem schelmischen Lächeln. Die kurzen, schwarzen Haare unterstrichen die leicht vorstehenden Backenknochen und standen in Kontrast zu den hellblauen, mandelförmigen Augen. Heute trug sie ein skandalös kurzes Stufenröckchen, übrigens gab es damals noch keine Miniröcke, das ihre langen Beine zur Geltung brachte. Wie immer zog sie die bewundernden Blicke der jungen und nicht mehr so jungen Männer auf sich. Dr. Kadruvi kaute mit der linken Hand in seinem streng gestutzten grauen Bart, starrte verzweifelt in seine Karten und murmelte vor sich hin, dass er das nächste Mal lieber selbst Trumpf mache, statt zu schieben. Endlich spielte er mit einem resignierten Seufzen seinen einsamen Trumpfzehner aus. Pfarrer Huender deckte die Karte mit dem Nell ab und meinte augenzwinkernd: Na, Herr Doktor, so schlecht steht es nicht. Wenn Sie das nächste Mal lieber Herz hätten, so versuchen Sie doch, mir das etwas diskreter anzudeuten. Sie haben so an Ihrer Brust herumgefingert, dass ich schon befürchtete, Sie hätten einen Herzanfall. Na gut, ich will es einmal mit Klopfzeichen versuchen. Der geschobene Trumpf erwies sich als Volltreffer. Der Pfarrer spielte gekonnt die starke Hand Kadruvis an, verwarf seine Geißen und schmetterte dann befriedigt die Böcke auf den Tisch. Matsch, meine Herren, und was sagen Sie jetzt, Herr Doktor? Nun, wenn Sie nicht geistlicher wären, würde ich sagen, das sei das Glück des Gehörnten. Der Herr Pfarrer nahm ihm diesen Scherz nicht übel. Sein schwerer Körper schüttelte sich derart vor Lachen, dass die kleinen Knöpfe der bedenklich eng gewordenen Soutane abzuspringen drohten. Während Kadruvi die Karten mischte, kam Julia an den Tisch. Ohne den missbilligenden Blick ihres Vaters zu beachten, legte sie dem Arzt vertraulich die Hand in den Nacken. War der Wein gut? Ausgezeichnet. Und er schmeckt nach mehr. Habt ihr noch eine Flasche vom selben Jahrgang? Sicher, dieser Omedoc ist unser bester Wein und wir halten immer eine Reserve davon, aber ich muss nachsehen, ob er temperiert ist. Den verkaufen wir nicht alle Tage. Heute ist ein besonderer Tag. Vor genau 25 Jahren habe ich hier meine Praxis eröffnet und das ist wohl ein Anlass, den man begießen darf. Zudem möchte ich den Herrn Pfarrer davon überzeugen, dass es auch bessere Säfte gibt als Messwein. Bis Kadruvi die Karten verteilt hatte, war Julia mit der bestellten Flasche zurück und entkorkte sie fachgerecht. Imitierte der Pfarrherr das Geräusch, was ihm mit seinen dicken Backen auch bestens gelang. Das höre ich verdammt gerne. Das ist übrigens auch ein echtes Zitat. Schmaladio Birch, wenn du noch lange an Julia herumfingerst, bringe ich dich um. Antoni stieß diese Worte derart heftig aus, dass das Gespräch im ganzen Lokal verstummte. Normalerweise kümmerte sich kaum jemand um die Streitereien und Eifersüchteleien der Jungen, aber diesmal war der Ton so gehässig, dass alle aufmerksam wurden. Die Drohung galt Silviberta, der lässig auf seinem Stuhl zurückgelehnt den Arm leicht um Julias Hüfte gelegt hatte. In gefährlichem Unterton fügte Antoni bei: Es gibt noch andere hier, die meinen, nur weil sie Wein statt Schnaps trinken, sei die Serviererin im Preis inbegriffen. Aber Albin war langsam und hochrot vor Zorn aufgestanden und wollte sich auf das Großmaul stürzen, aber Caminata hielt ihn am Arm zurück. Der Arzt war noch vor Albin aufgeschossen, wobei er seinen Stuhl umstieß, hatte die wenigen Schritte zum Tisch der jungen Männer zurückgelegt und starrte Antoni weiß vor Wut an. Dieser hielt seinen Blick mit einem abschätzigen Lächeln stand und zischte ihm zu: Sie sind ja erstaunlich rasch auf den Füßen für Ihr Alter. So, jetzt reicht es aber, rief der Wirt mit seiner tiefen, vollen Stimme ein. Wenn du nichts anderes zu tun hast, als auf Kosten von Julia dreckige Anspielungen zu machen, so schmeiße ich dich raus, für immer. Aber etwas viel Wichtigeres, Herr Doktor, Sie werden dringend verlagert. Theodosi wartet draußen auf Sie. Kadruvi schüttelte den Kopf, als ob er sich eines lästigen Gedankens entledige, drehte sich um und verließ das Lokal. Albin war die ganze Zeit erstarrt stehen geblieben. Jetzt setzte er sich wieder, warf dabei Antoni einen giftigen Blick zu und knurrte ihn an. Wenn dir meine Tochter gefällt, so könntest du sie wenigstens anständig behandeln. Du hast dir eine gehörige Tracht Prügel verdient. In Abastunada Damazler. Nun, das war mal wieder eine rührende Dorfszene. Ich werde mir wohl einige Elemente davon für die Predigt vom nächsten Sonntag ausleihen, schloss der Pfarrer die Episode gekonnt ab und allmählich wurden die Gespräche und Spiele wieder aufgenommen. Julia wollte niemandem begegnen und nahm sich viel Zeit beim Aufräumen. Als sie auf die Straße trat, war keiner mehr zu sehen. Vor der Krone zum Haus ihres Vaters waren es zwar nur ein paar Schritte, aber die vom Föhn aufgeladene Atmosphäre ließ sie ihre Müdigkeit nicht spüren. Auch hatte die hässliche Szene, deren Mittelpunkt sie gewesen war, sie zu sehr aufgebracht. So beschloss sie, noch einen kurzen Spaziergang zu unternehmen. »Ich weiß wirklich nicht, was Antoni eingefallen ist«, sagte sie halblaut zu sich selbst. »Servi hat mich gar nicht belästigt. Er legte nur seine Hand auf meine Hüfte, und das tun ja leider viele. Wenn er glaubt, ich sei sein Eigentum, so täuscht er sich. Bis vor kurzem war er ja recht nett und seine Aufmerksamkeit verschaffte mir wenigstens bei den anderen etwas Ruhe. Aber das heute war zu viel. Sonst spielte er sich nie so blödsinnig auf. Wahrscheinlich war er betrunken. Oder es lag am Föhn, da sind alle gereizt und angriffig. Es ist schon unangenehm, als Serviertochter gleich als Allgemeingut betrachtet zu werden. Immerhin, anscheinend habe ich Auswahl, Schnaps oder Weintrinker. Diese Überlegung brachte ihre gute Laune zurück und ein verschmitztes Lächeln erhellte ihr Gesicht. Während sie weiter durch die Gassen ging, stießen ihr dennoch die unangenehmen Worte wieder auf, die ihretwegen gefallen waren. Am einfachsten wäre es schon, aus dieser Enge hinauszukommen, endlich etwas von der Welt sehen und das Leben genießen. Sie war jetzt 20 und außer ein paar langweiligen Dorffesten gab es kaum Zerstreuung. Nur einmal hatte sie erleben dürfen, wie schön das Leben sein konnte. Julia blieb stehen. Oben auf der Kantonsstraße hörte sie jemanden singen. Jo mal der Stüre der Notsch, jo mal der Stüre der Notsch. Die heisere Stimme und lallende Zunge gaben dem sonst fröhlichen Lied eine düstere Note. War das Antoni? Der war ja wirklich stockbesoffen. Auf einmal erstarrte Julia. Hinter ihr knarrte eine Stalltüre. Um diese Zeit ging doch niemand mehr in den Stall. Dann hörte sie ein Keuchen, unmenschlich, in kurzen Stößen. Julia fasste sich ein Herz und rief ins Dunkel. Wer ist hier? Bitte, mach keine blöden Scherze, es ist mir nicht drum heute. Keine Antwort, aber dann ein kurzes, tiefes Knurren. Julia überlief es kalt. Sie schrie laut auf und rannte die Gasse hinunter. Plötzlich wurde ihr schwarz vor den Augen und sie fiel zu Boden. Als sie wieder zu sich kam, stand Urs, ihr großer Bernhardiner, mit gespreizten Vorderbeinen über ihr, leckte ihre Wangen und Hals, beschmierte sie über und über mit seinem Geifer und erstickte sie fast mit seinem warmen, stinkigen Atem. Eine starke Hand fasste sie unter den Arm und als sie erschrocken aufblickte, sah sie in das besorgte Gesicht ihres Paten. Wie ein kleines Kind hob Caminata sie auf die Beine, klopfte den Schneematsch von ihrem Mantel, wischte ihr das Gesicht, so gut es ging, mit seinem Taschentuch und tupfte sorgfältig eine kleine Schramme an ihre Stirn trocken. »Julia, bist du vor jemandem davongelaufen? Bitte sag mir, wenn dich jemand belästigt. Bei diesem Föhn ist keiner ganz bei sich und ich möchte lieber wissen, wenn dir jemand mitten in der Nacht nachstellt. Aber nein, du wirst kaum glauben, wie blöd ich sein kann. Ich meinte wirklich, jemand sei hinter mir her, aber anscheinend war es nur mein Hund. Wenn heute jemand nicht ganz normal ist, so bin ich es wohl. Naja, dann bringe ich dich nach Hause, nicht dass dich der Pudel des Kaplans noch auffrisst.« Dienstag, 18. Januar 1955. Wie jeden Morgen setzte Caminata Wasser auf den Herd und trat dann unter die Haustüre, um das Wetter zu beobachten. Nachdem der Föhn eingebrochen war, hatte es die ganze Nacht geschneit. Eine dicke, weiße Decke verwandelte Häuser, Bäume und selbst die hässliche Mauer auf der anderen Straßenseite in ein prächtiges Zuckerwerk. Ein Pfeifen aus der Küche kündigte an, dass das Wasser kochte. Caminata wollte ins Haus zurücktreten, als er am Fuß der Mauer eine Gestalt im Schnee kauen sah. Er trat einen Schritt vor, um nachzusehen, ob jemand verunfallt war und Hilfe brauchte. Da erhob sich ein hagerer, schäbig gekleideter Bursche und kam zögernd auf ihn zu. Caminada erkannte ihn sofort an seinen seltsamen, schlenkernden Bewegungen. Dumeni war ein geistig etwas zurückgebliebener Junge, der im Bürgerheim wohnte und zu keiner regelmäßigen Arbeit fähig war. Wenn er nicht durch die Wälder und Wiesen streifte, hing er meistens im Dorf herum, lächelte jedermann freundlich an und ließ sich gerne für kleine Aufträge anheuern. So spaltete er manchmal ein wenig Holz, zumindest solange ihm nichts anderes einfiel, oder er brachte eine Tause Milch zur Molkerei, falls er nicht durch etwas anderes abgelenkt wurde und sie mitten auf der Straße stehen ließ. Er streckte strahlend ein, was ihm zugesteckt wurde, und vielmehr als ein schüchternes Grazil hörte man selten von ihm. Zu Caminada hätte er Zutrauen gefasst, was wohl daran lag, dass dieser ihn jeweils zu einer Tasse Milch einlud, wenn er ihn am Morgen vor der Tür vorfand. Auch heute sagte Caminada nur, komm, ging in die Küche, nahm den Wassertopf vom Feuer und braute den Kaffee. Er gab einen Schuss kalter Milch zu und setzte den Rest für seinen Besucher aufs Feuer. Dumeni stand wie angewurzelt unter der Küchentür. Sein Gesicht war grau und sein schmächtiger Körper wurde von krampfhaften Zuckungen geschüttelt. Er versuchte etwas zu sagen, brachte aber keinen Ton hervor. Caminada legte das Brot weg, von welchem er eben ein paar Brocken in den Kaffee gebrochen hatte, stand auf, legte den Arm um Dumenis Schulter und zog ihn in die Küche. Was ist? Erzähl mir doch, was dich beschäftigt. Zögernd setzte Dumeni sich an den Tisch. Doch erst als Caminada ihm die heiße Milch vorsetzte, nahm der verstörte Bursche die Tasse zwischen die zitternden Hände und stammelte. Ich bin dem Nachtvolk begegnet. Ich muss sterben. Jos, Bocciri, was erzählst du da? Ich konnte heute Nacht nicht einschlafen. Wie immer bei Föhn ging darum wandern. Beim Holzlager hörte ich Stimmen, und dann ein grässliches Lachen. Darauf ist es still geworden und ich bin weitergegangen. Unter dem Wegkreuz habe ich einen Toten gefunden. Eine Axt im Kopf und viel Blut. Sein Gesicht lag im Schnee. Ich weiß nicht, wer er ist. Ein Mann. Ich bin zu dir gerannt und habe auf dich gewartet. Ach, du Ärmster. Du hättest dir den Tod holen können, die ganze Nacht da draußen. Warum hast du mich denn nicht herausgepoltert? Um Dumeni zu beruhigen, stellte er ihm einen Topf Honig vor und gab ihm einen Löffel und wirklich ein Lächeln zog über das kindliche Gesicht und die ganze Aufregung schien vergessen. Caminada versuchte behutsam zu verstehen, was Dumeni mit dem Nachtvolk meinte. Das mit dem Erschlagenen ist ja schrecklich. Ich werde sofort hingehen, um zu sehen, was geschehen ist. Aber wie war das mit dem Totenvolk? Waren noch andere Leute beim Wegkreuz? Ich habe das Nachtvolk nicht gesehen, nur gehört, aber ich habe... Nein, nein, du brauchst keine Angst zu haben, dass du sterben musst, fiel ihm Caminada ins Wort. Viele haben das Totenvolk gehört und leben noch lange danach. Nur einer, der sich selbst im Zug zieht, muss sterben. Wahrscheinlich war das der Mann, den du schon gefunden hast. Neben dem tief verschneiten Holzlager an der Straße stand eine hagere, schwarze Gestalt am Wegkreuz und starrte auf ein dunkles Bündel, welches halb von Schnee bedeckt am Boden lag. Die Frau hielt die Hände gefaltet und ihre Lippen bewegten sich leise im Gebet. Als Caminada näher kam, bekreuzigte sie sich. Es ist Antoni. Jemand hat den Ärmsten erschlagen. Gott sei seiner Seele gnädig. Nichts im kantigen Gesicht mit den scharfen Backenknochen und schmalen Lippen verriet, was Barla bei der Leiche ihres Neffen empfinden mochte. Sie sah Caminada mit ihren hellen, grauen Augen an, fand es aber nicht nötig, ihre Anwesenheit zu erklären. Barla, mein herzliches Beileid, es ist schrecklich. Der vom Schnee befreite Kopf des Toten sah furchtbar aus. Eine schwere Axt stak im völlig zerschmetterten Hinterkopf. Ein zynisches Grinsen entstellte das sonst unversehrte Gesicht. Caminada fragte sich, welche hämische Gedanken der Tote wohl in die andere Welt mitgenommen hatte. Er würde dies wohl kaum je erfahren, trotzdem konnte er sich lebhaft eine passende Szene vorstellen. Dasselbe süffisante Lächeln hatte Antoni gestern in der Krone aufgesetzt. Es schien, als hätte er kurz vor seinem Tod mit jemandem gesprochen, eine seiner beißenden Bemerkungen angebracht und dabei sein übelstes Lachen produziert, das auch Dumeni gehört hatte. Vielleicht wandte Antoni sich dann als vermeintlicher Sieger ab und wurde von hinten erschlagen. Barla schien zum selben Schluss gekommen zu sein. Wenn der arme Junge nur sein loses Maul besser im Zaun gehalten hätte, er war sonst ein guter Kerl. Caminata versuchte vorsichtig mit dem Besen, möglichst Spuren nahe der Leiche freizulegen, aber hier im offenen Gelände war der neue Schnee auf den angetauten Untergrund gefallen, damit verschmolzen und dann erst gefroren. Barla sah ihm eine Weile zu. Sie verstand wohl, was Caminata wollte. Nein, da wirst du nichts finden. Das Einzige, was man sehen kann, ist, dass die Leiche im alten Matsch festgefroren ist. Keine Spur, die auf den Täter hinweist. Aber sollte er dennoch gefunden werden, so muss er sich in Acht nehmen. Die alte Barla Curau kann auch mit einer Axt umgehen. Es schien sie nicht zu kümmern, dass ihre Bemerkung in der vorliegenden Situation auch falsch verstanden werden konnte. Sie drehte sich um und stapfte den Weg zur Sägerei hinauf. Nach ein paar Schritten hielt sie inne und rief Caminata zu. Wenn du hier fertig bist, so komm auf einen Schnaps vorbei, zum Desinfizieren. Du wirst sowieso noch mit mir sprechen wollen. Caminata befreite das Ende eines Baumstammes vom Schnee, setzte sich hin, stopfte sich eine Pfeife und wartete auf den Doktor, der bald eintreffen musste, wenn Theodosi seinen Auftrag richtig erledigt hatte. Die Geschehnisse des gestrigen Abends und der Nacht drehten in seinem Kopf. Immer wieder tauchte das hämische Lächeln auf, mit welchem Antoni Dr. Cadruvi angrinste. Und dann erinnerte sich an den Tag, an welchem die damals noch umworbene Barla einem der Angestellten der Sägerei mit dem Beil so übel zugerichtet hatte, dass er mehrere Wochen im Spital lag. Sie mochte gute Gründe gehabt haben, denn das Opfer erstattete nie eine Anzeige. Dennoch, sie konnte wirklich mit einer Axt umgehen.
Das war Duri Runker, aufgenommen am 24. September an den Appenzeller Literaturtagen 2011 in Wald.